So, da sind wir wieder. Jetzt hast du uns ganz viel erzählt über die Tätigkeiten, die du machst und was als sexualisierte Gewalt im Sport definiert wird. Jetzt wäre es mal für mich interessant, wie bist du überhaupt ja, zu diesem Job gekommen? Also, was war dein Weg? Warum genau dieser Job?
Ja, also ich bin tatsächlich über Umwege auf diesen Job gekommen und bin aber sehr, sehr froh, dass ich jetzt da gelandet bin und finde es einen sehr, sehr spannenden und abwechslungsreichen Job und gehe da wirklich drin auf. Es ist eigentlich so, ich bin Sportwissenschaftlerin. War jahrelang in der Sporttherapie unterwegs. Ich bin also Bewegungstherapeutin. Und zwar habe ich mich im Studium und auch in der Ausbildung dann zur Bewegungstherapeutin auf die Behandlung von psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen spezialisiert und war jahrelang in diesem Kontext unterwegs. Da habe ich zum einen Kontakt gehabt zu Menschen, die sozusagen auf Täterseite auch sind, zum Beispiel psychisch kranke StraftäterInnen. Nämlich war ich in der Forensik, ich war aber auch in Suchteinrichtungen unterwegs und auch in Allgemeinpsychiatrien. Und da habe ich dann auch natürlich Kontakt mit Betroffenen gehabt. Na, da wurde mir auch die andere Seite dann nochmal so bewusst oder was das mit Menschen macht und oder machen kann, auch Richtung Traumafolgestörungen und so weiter. Und so kam ich indirekt immer mal wieder in Kontakt mit diesem Thema, ohne ja, dass ich jetzt gezielt irgendwie in dem Bereich unterwegs gewesen wäre. Und dann habe ich so einen kleinen Ausflug im wissenschaftlichen Bereich gemacht. Genau, und habe dann aber gemerkt, nee, ich muss unter Leute, ich muss irgendwie so in die direkte Interaktion. Ich liebe es, auch jetzt die Kombination zu haben zwischen Schulung, Beratung, einfach so was Kommunikatives auch im Job zu haben, ne? Und habe dann ja, das war 2020, gab es ein Hearing von dem UBSKM, also der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, ein etwas sperriger Begriff von der Regierung. Und die haben damals die Kommission mit Frau Professor Dr. Andresen einen Aufruf geschalten und eine Veranstaltung gemacht zum Thema sexualisierte Gewalt im Sport. Und da haben mutige erste sozusagen Betroffene gesprochen, was mich tief beeindruckt und berührt hat persönlich. Und ich war nicht persönlich dort vor Ort in Berlin. Es war mitten im Lockdown, aber ich habe sozusagen, also das war teilweise so Videosequenzen, die man dann im Internet sich anhören und abrufen konnte. Und da bin ich irgendwie drauf gestoßen. Und da war unter anderem auch Frau Professor Rulofs mit einem Vortrag. Und sie hat dort auch ihr Projekt Voices mit vorgestellt, wo eben Betroffene zu Wort kommen. Und sie hat diese Zitate so vorgetragen und auch ein paar Zahlen aus der Safe Sport Studie von 2016 nochmal da aufgeworfen. Und das hat mich so bewegt. Ich habe in dem Moment für mich so, glaube ich, die Entscheidung getroffen, okay, ich muss in diesem Bereich, ich muss mich hier engagieren. Das ist so, das hatte so einen Aufforderungscharakter für mich, dass ich dann gedacht habe, nee, das ist das, wo ich hin möchte. Und dann bin ich gewechselt, jetzt quasi in die Präventionsarbeit und nicht mehr therapeutisch unterwegs, muss aber sagen, dass mir dieser therapeutische Background durchaus sehr hilft, auch im Verständnis und in der Kommunikation. Und auch in der Vermittlung des Themas, ne? Genau, ja, so ist das gekommen. Und dann hat der Stadtsportbund eben die Stelle irgendwann ausgeschrieben gehabt und dann war das perfekt, ne? Hier in Köln, ich lebe in Köln und das war dann genau meine Stelle.
Ja, cool. Ich meine, warum du immer noch dabei bist, ich glaube, das hat man jetzt übers Gespräch gehört. Du bist einfach mit vollem Eifer, mit vollem Herz dabei.
Ja.
Jetzt hast du eben erzählt, du bist Mutter. Jetzt hast du diesen Background mit deiner Arbeit und bist ständig mit sexualisierter Gewalt im Sport zu tun und bist da ständig in Berührung. Machen deine Kinder dann auch Sport? Und du auch?
Ja, also ja, wir machen Sport. Ich mache Sport, meine Kinder machen Sport. Ich bin also auch im organisierten Sport sozialisiert. Ich bin so aufgewachsen. Ne? Ich habe Handball und Tennis gespielt als Kind und Jugendliche und habe dort überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Und muss sagen, also fast jede von uns, gerade auch Frauen, muss man sagen, haben, glaube ich, Erfahrungen im Bereich sexualisierte Gewalt, zumindest was den grenzverletzenden Bereich angeht. Da wirst du wahrscheinlich auch bei dir in der Biografie das ein oder andere finden, ja, wenn man das mal reflektiert. Durch meine Arbeit habe ich das so nochmal reflektiert und war wirklich schockiert, wie häufig es doch einer ganz normalen Biografie dann irgendwie angehört, dass da in Kontakt zu kommen, selber ein Stück weit Grenzverletzungen halt erfahren zu haben in dem Bereich oder sogar auch schon Übergriffe, ja. Genau, meine Kinder sind aber auch, also mein Kleinstes ist noch zu klein, das ist ein Baby, aber da fangen wir jetzt langsam vielleicht auch mit Babyschwimmen mal an oder so, aber das ist dann auch nochmal begleitet mit den Eltern. Die größere Tochter, die macht aber ja zum Beispiel Kinderturnen und Ballschule und solche Sachen. Ich achte eben als Mutter tatsächlich darauf, wie ist der Verein aufgestellt? Hat er ein Schutzkonzept? Wie wird das Thema dort kommuniziert? Ist es ein Thema? Ist es überhaupt kein Thema? Ja, da lege ich Wert drauf, weil ich sozusagen natürlich auch aus diesem Bereich da mit meiner Brille drauf schaue. Und ich kann aber andere Eltern nur dazu auffordern, dies auch zu tun. Das passiert noch viel zu wenig, weil wir das nicht auf dem Schirm haben. Ich glaube, die meisten haben es auf dem Schirm, wenn es um die Kirche geht, ja, dann ist das plötzlich so gleich mit verwoben. Aber das wäre sehr, mit Scheuklappen irgendwie, wäre man unterwegs, wenn man jetzt denkt, das wäre ein Problem der Kirche. Ne? Das müssen wir uns sozusagen immer mal wieder vergegenwärtigen, dass das eben Gelegenheitsstrukturen gibt im Sport, die attraktiv sind für TäterInnen. Und das ist hält mich nicht davon ab, in dem Bereich aktiv zu sein. Ich mache wirklich auch sehr gute Erfahrungen, auch sozusagen als Mitglied im Verein, sozusagen das auf offene Ohren stößt, ja. Also diese Kultur des Hinsehens und der Beteiligung, das ist schon was durchaus Anklang findet, wo immer mehr Menschen bereit sind, da glaube ich, ein bisschen mehr sich zu engagieren, mehr hinzuschauen, weil sie dann doch, glaube ich, immer mehr mitkriegen, wie wichtig das ist.
Ja, ich glaube so. Also aus meiner Sicht war es auch so, das mit der sexualisierten Gewalt im Leistungssport ist irgendwie präsent, dass da jetzt immer mehr rauskommt und dass man da immer mehr denkt. Aber dass das natürlich auch im Breitensport ist, also in den ganz normalen Sportgruppen, die man mittwochsabends, freitagabends oder was auch immer hat, ich glaube, das ist immer noch so ein bisschen im Hinterkopf, also nicht im Hinterkopf, ja, sondern wird so verdrängt oder wird nicht dran gedacht oder, also war auf jeden Fall bei mir so. Als ich mich drauf vorbereitet habe aufs Gespräch, ich war auch immer direkt im Leistungssport.
Ist aber jetzt jüngst durch die Zahlen sozusagen ganz klar herausgekommen, dass eben dort in der Sicher im Sportstudie, die jetzt eben 22 rausgekommen ist, die Ergebnisse, da wurde ganz klar gesagt, also 26% der Befragten haben sexualisierte Gewalt ohne Körperkontakt erfahren, und zwar eben auch im Breitensport. Und 19% haben sexualisierte Gewalt mit Körperkontakt erfahren. Und das ist schon, finde ich, eine ganze Menge. Ja, es ist aber auch nicht so, wie man das auch schon mal hört. Also ich habe das auf jeden Fall in meinen Schulungen manchmal schon gehört, dass es dann heißt, im Sport ist das überdimensioniert viel. Nein, das kann man auch nicht sagen. Es ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und es ist letztlich, kann man sagen, genau so, wie es in der Allgemeinbevölkerung vorkommt, kommt es eben auch im Sport vor oder in anderen Kontexten. Man muss aber sagen, am meisten kommt es immer noch im familiären Kontext vor. Ja? Und auch da, und das finde ich auch immer schön, da mit den TrainerInnen zum Beispiel in den Schulungen ins Gespräch zu kommen, dass sie eben auch eine ganz wichtige Vertrauensperson sind für Kinder, für Jugendliche oder auch für Erwachsene. Ne? Das hört ja nicht auf sozusagen nach oben hin ins Erwachsenenalter, dass Menschen da vielleicht ja auch betroffen sein können. Und trotzdem ist natürlich der Kinder- und Jugendbereich immer noch mal besonders im Fokus, die besonders schützenswerte Gruppe, dass so ein Trainer, eine Trainerin zum Beispiel auch eine Vertrauensperson werden könnte für ein Kind, das sagt so, ich habe zu diesem Menschen eine besonders gute Beziehung und dem öffne ich mich jetzt. Ja? Und dann würde dieser Mensch auch davon profitieren, wenn er für dieses Thema sensibilisiert wurde, wenn er sozusagen Wissen hat zu diesem Thema, wie gehe ich damit um eigentlich, wenn sich jetzt mir gegenüber jemand öffnet, wenn die Person, weil für diese Person bist du dann plötzlich die einzige oder die Chance, ja, dem ganzen Teufelskreislauf sozusagen den Garaus zu machen oder da ein ja sozusagen Einhalt zu gebieten, dass das Ganze dass sich jemand einmischt von außen, ne? Eine erwachsene Person. Und es gibt immer diese ja Angabe, die sich auf eine Studie, die schon länger her ist, aus den USA bezieht, dass man sagt, dass ein Kind muss sich 7-mal einem Erwachsenen mitteilen, bis interveniert wird. Und das weiß ich gar nicht, ob das heute noch zutrifft, ja, ob das wirklich so ist, weil wir gesellschaftlich schon uns wandeln, aber die Tendenz, die ich eben eingangs auch erwähnt habe, erstmal das zu negieren, erstmal das nicht für wahr haben zu wollen oder so, die ist eben da. Und das bedeutet, dass Menschen schon eher dazu neigen, wegzuschauen als hinzuschauen, ja, wenn sie nicht dafür sensibilisiert sind, erst recht, ja. Und das kann unfassbar wehtun und schwer sein, aber ich finde, das ist unsere Aufgabe, gesamtgesellschaftlich jeder Einzelne, der im Sport engagiert, unterwegs ist und irgendwie aktiv ist, der sollte sich das auf die Fahne schreiben, dass man einfach in dem Moment es in Betracht zieht, ja, dass da was nicht stimmt und dem Menschen Glauben schenkt. Ja, ich sag immer, bitte schenkt Glauben. Eine Person, die sich öffnet, die sich jemand mitteilt, die der sollte Glauben geschenkt werden. Ja? Und das liegt gar nicht an uns, als die Person, der sich jetzt anvertraut wird, zu urteilen darüber, das zu bewerten oder irgendwie zu überlegen, stimmt das nicht, das ist erstmal völlig egal. Ja, sondern dass das passiert, das ist erstmal gut und wichtig und das wird erstmal für wahrgenommen und ja, bitte Glauben schenken. Ja, das ist auch eine Sache, die in den Schulungen häufiger mal aufkommt, so als eine der Ängste, dass man sagt, na ja, aber es gibt ja auch das Phänomen, dass jemand zu Unrecht beschuldigt wird, ja, und dass Stimmung gemacht wird gegen jemanden oder sowas. Aber man kann davon ausgehen, dass wenn ein Kind einem etwas erzählt, dass irgendwelche sexuellen Handlungen an ihm vorgenommen wurden oder ja, irgendwie solche Dinge zur Sprache kommen, dann stimmt das. Und ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass man da selber immer im Hinterkopf hat, ich neige jetzt eher dazu, das sozusagen nicht für voll zu nehmen, weil ich mich dann selber davon distanzieren kann und schützen kann sozusagen, ja, und einfach diese Abwehr hat, ja, und dass man dieses überwindet und sagt, nein, ich höre dir jetzt zu und ich bin die Person, die möglicherweise ganz entscheidend ist für die Aufklärung, ja.
Das sind wunderschöne Worte, die du gerade zusammengefasst hast. Und ich habe auch gerade auf die Uhr geschaut. Wir kommen so langsam zum Schluss unserer Folge. Und da möchte ich nochmal dir die Bühne geben und sagen, gibt es noch etwas, was du gerne noch sagen möchtest, worüber wir noch nicht gesprochen haben oder was du ganz wichtig findest, was nochmal gesagt werden muss, dann jetzt.
Ja, danke. Ja, also wir kennen alle Menschen, die betroffen sind, und wir kennen auch alle Menschen, die TäterInnen sind. Und das ist, glaube ich, die bittere Wahrheit, der wir ein Stück weit ins Gesicht schauen müssen. Das ist, finde ich, einfach wichtig, das mitzugeben. Und dass wir, ja, also ich kann euch alle nur auffordern, euch einzusetzen für eine Kultur des Hinsehens und der Beteiligung in eurem Verein, in eurer Organisation, in der ihr Sport treibt. Jeder Einzelne ist wichtig, daran mitzuwirken. Und ich spreche immer von einer Verantwortungsgemeinschaft, die wir gesamtgesellschaftlich haben. Und je stärker und sozusagen größer diese Verantwortungsbereitschaft im Hintergrund ist, desto besser kann sie wirken. Und ja, dann muss der Einzelne, der sozusagen da auch aktiv ist, nicht ganz so viel Last vielleicht auch tragen, ja, und wir lassen vor allen Dingen die Betroffenen nicht im Stich, wenn wir eben an der Stellschraube, an der wir wichtig sind, dann auch aktiv hinschauen und uns beteiligen. Genau, deswegen vielleicht nehmt ihr das zum Anlass, die heutige Folge mal zu nehmen, zu reflektieren. Haben wir ein Schutzkonzept? Haben wir keins? Meine Kontaktdaten habt ihr in den Shownotes. Und ja, ich würde mich freuen, mit euch ins Gespräch zu kommen, auch wenn ich im Moment in Elternzeit bin. Aber der Nils Brunner, mein Kollege, der ist auf jeden Fall auch da. Und ja, genau, wir freuen uns immer auf Menschen, die sich auf den Weg machen wollen.
Ja, cool, cool, cool. Danke, dass du da warst. Und wie Esther gerade schon gesagt hat, schaut in die Shownotes rein. Da sind ihre Kontaktdaten, da sind Verlinkungen. Falls ihr nicht in Köln seid, werdet ihr da auch was finden, was in eurer Nähe ist. Und keine falsche Scheu. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig was gemacht haben. Das ist immer besser. Ich hoffe, euch hat diese Folge trotzdem gefallen, obwohl es nicht so ein lustiges Thema war wie sonst, aber dieses Mal ein dafür sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, nochmal danke, Esther, an dich, dass du gekommen bist und wir zusammen über dieses Thema sprechen durften.
Ich danke dir für die Einladung.
Gerne. Und an alle anderen, wir hören uns demnächst. Tschüss.
Bis dahin. Ciao.